Textes herauskopiert. Was wir nun heute besprechen werden, ist der entscheidende Abschnitt aus dem Kapitel Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins, Herrschaft und Knechtschaft. Ein Kapitel, das deswegen so berühmt geworden ist, weil es nicht zuletzt in der marxischen und in der marxistischen Tradition als, wie soll man sagen, als Grundschrift einer Dialektik der Revolution und damit der Befreiung geworden ist. Die Philologie hat sich dann lange darüber gestritten, ob das eine angemessene Rezeption gewesen ist und ob es dabei nicht um etwas ganz anderes geht. Das können wir in diesem Zusammenhang aber übergehen. Entscheidend wird es sein, zu fragen, ob und inwieweit diese Grundzüge der Anerkennungstheorie, die ich in der letzten Woche mit den ersten Abschnitten aus diesem Kapitel und in dieser Woche mit den weiteren Abschnitten aus diesem Kapitel darstelle, ob und inwieweit das sinnvoll auf pädagogische, auf erzieherische Verhältnisse übertragbar ist. Ich glaube, dass das insoweit der Fall ist, aber das werden wir dann zu diskutieren haben, als natürlich Erziehungsverhältnisse auch Herrschaftsverhältnisse sind. Ich werde versuchen, in dieser Woche oder in der nächsten Woche zu überlegen, ob und in welchem Sinn und ob man das überhaupt fruchtbarerweise auf Pädagogik. Ich hatte in der letzten Woche damit angefangen, dass ich Ihnen gesagt habe, dass Hegel so eine Überlegung hat, dass ein Ich, ein Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein eigentlich nicht für sich alleine stehen kann. Er war der Meinung, dass bereits, wenn ich über mich nachdenke, ich denke mich, ich mich im Gedanken irgendwie verdoppele, also eine, wie das dann bei den Philosophen heißt, Subjekt-Objekt-Spaltung eingehe, und als Hegel dann zu zeigen versucht hat, dass das eigentlich bereits so etwas wie zwei Subjekte, und ob jetzt zwei Subjekte schon zwei menschliche Individuen sind, sei auch dahingestellt, impliziert. Die Kritik an dieser idealistischen Philosophie hat immer bemängelt, dass Hegel versucht, gewissermaßen aus dem Selbstbewusstsein selbst die Intersubjektivität herauszuspinnen. Spätere Rezipienten zu nennen sind natürlich vor allem Jürgen Habermas und jetzt aktuell natürlich Axel Honneth, haben umgekehrt zu zeigen versucht, dass werkgeschichtlich Hegel bereits intersubjektive gesellschaftliche Verhältnisse im Blick hat, die dann in so eine Theorie des Selbstbewusstseins retransformiert hat, um dann wieder aus ihr die Intersubjektivität herauszuholen. Kann uns also in diesem Zusammenhang jetzt heute auch gleichgültig sein, obwohl es natürlich eine außerordentlich wichtige Frage ist. Was wir noch wissen ist, dass Hegel, darüber hatten wir in den ersten Vorlesungen über die Theorie der Bildung gesprochen, der Meinung war, dass diese geistigen Konstellationen immer auch Stationen, heutig gesprochen, der kulturellen Entwicklung sind. Und so kann man sagen, dass das, was wir nun in der letzten Woche diskutiert haben, dass da zwei Selbstbewusstseine sind, die miteinander um Anerkennung kämpfen. Und zwar so, wie man sich das aus den mittelhochdeutschen Ritterepen oder vielleicht aus, wenn Sie sowas mal gesehen haben, japanischen Samurai-Filmen der 70er und 80er Jahre kennt, dass derjenige, der Anerkannte oder der bessere Anerkannte ist, der den Gegner, der ihm gleich ebenbürtig ist, durch den Kampf zum Respekt zwingt. Versuchen Sie mal, dieses Bild zu behalten. Also zwei, die sich ebenbürtig vorkommen, kämpfen darum, wer der Wichtigere ist und wer den anderen als Herrn, als den Übergeordneten anerkennen muss. Und jetzt, wenn man sich so einen Kampf vorstellt, und wie gesagt, es gibt Spuren bei Hegel, dass er dabei an mittelhochdeutsche Ritteräten gedacht hat, kann es in einem solchen Kampf natürlich mehrere Ausgänge geben. Also die kämpfen und einer gewinnt. Und zwar so, dass der Sieger den Verlierer umgebracht hat. Ja? Das ist zunächst die Folie. Also da gibt es verschiedene Ausgänge. Hegel hat nicht alle bedacht. Also Ausgang 1, die kämpfen miteinander, der eine gewinnt, der andere wird umgebracht. Pech, denn jetzt gibt es niemanden mehr, der ihn anerkennen könnte. Also das heißt, der Kampf um Anerkennung birgt schon in sich eine gewisse Dialektik. Ich brauche jemanden, der mich als den Überlegenen anerkennt. Ich muss ihn auch dazu zwingen. Aber wenn ich ihn zu stark zwinge und besiege, dann gibt es wiederum niemanden, der mich in meiner Überlegenheit anerkennen und respektieren könnte. Ja? Bitte? Ja, das ist halt diese systematische Ungleichheit. Das ist die literarische Folie. Ich habe ja gesagt, die Schwierigkeit bei Hegel, aber wir können das hier nicht in extenso diskutieren, ist, dass er versucht, bewusstseinsphilosophische Kategorien, Subjekt, Objekt, ich denke mich, irgendwie zu intersubjektivieren, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen können dann auch also Philosophen wie vor allem Habermas, dann Honneth, es gibt dann noch ein paar angelsächsische Philosophen, die das so gemacht haben, das dann relativ schnell in eine soziologische Intersubjektivitätstheorie überführen. Ob das geht oder nicht, ist ein heftiger Streit in der Hegelforschung seit 50 Jahren. Ja. 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 Nee, also ich würde mal sagen, wenn Sie das strukturalistisch nennen, ist es richtig, aber ein Gedankenexperiment ist es sicher nicht, weil ja Hegel, das hatten wir am Anfang in seiner Bildungstheorie diskutiert, der Meinung ist, er den Gang der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins nachvollzieht. Das ist kein Experiment, sondern jetzt gucken wir mal so oder dann gucken wir mal so. Sondern er glaubt da, das wäre dann immer so eine seiner Ausdrucksweisen, einer realen Bewegung auf der Spur zu sein. Also nochmal, der Kampf um Anerkennung. Ausgang 1, der eine schlägt den anderen tot, jetzt hat er ein Dilemma, jetzt gibt es niemanden mehr, der ihn anerkennen könnte. Ausgang 2, auch nicht viel besser, aber das ist jetzt das Thema, das wir heute diskutieren würden. A besiegt B. B ist jetzt unterlegen, geknechtet und abgewertet. Nun kann er zwar den Herrn als Herrn anerkennen, aber er wird nicht mehr von seinesgleichen anerkannt, sondern von einem Sklaven. Ist ja eigentlich auch nichts wert. Und dann gibt es noch die Möglichkeit 3, die konnte Hegel nun nicht haben, weil das vielleicht Erfahrungen sind, die Menschheit erst im 20. Jahrhundert, das ist jetzt meine Überlegung, entschuldigen Sie die Abschweifung, im Zeitalter von zwei Weltkriegen machen könnten. Zwei Individuen, Völker, Gruppen bekriegen sich so sehr, dass sie am Ende entweder beide tot sind oder beide so zugrunde gerichtet sind, dass es da auch nichts mehr anzuerkennen gilt. Diese Gedankenfigur fehlt hier. Und wir setzen jetzt, wenn wir uns in den Text vertiefen, auf der Ihnen von mir kopierten. Seite 151 zunächst auf diese zweite Konstellation. Einer ist der Sieger, der Besiegte überlebt. Der Besiegte wird in die Pflicht genommen, wird unterworfen und wird versklavt. Und wie geht es jetzt weiter? Historisch kann man dafür viele Beispiele bringen. Also ein sehr treffliches Beispiel für diese ganze Dialektik sind etwa die griechischen und die römischen Komödien und übrigens auch Tragödien, wie Sie vielleicht wissen, war in der Antike, das ist jetzt keine Erfindung der nordamerikanischen Südstaaten, die Sklaverei, sondern in der klassischen Antike war Sklaverei an der Ordnung, im islamischen Bereich übrigens auch. Auch im christlichen Bereich gab es Knechtschaften und Abhängigkeiten. Jedenfalls in den antiken Komödien, sowohl in römischen und in griechischen, haben sie dann immer die Figur des Sklaven, der dann irgendwie ein bisschen schlauer ist oder sich über seinen Herrn lustig macht. Und ein großes weiteres Problem sind dann immer auch die erotischen Beziehungen zwischen Beherrschten und Herrschern in der Komödie. Darauf bezieht sich Hegel jetzt hier nicht. Also ich lese mal Seite 150, 151 und dann versuchen wir das mal durchzugehen. Also der Herr, also Erfahrung des Kampfes, Seite 150, Sie haben es vor sich, der vorletzte Absatz. In dieser Erfahrung wird es dem Selbstbewusstsein, dass ihm das Leben so wesentlich als das reine Selbstbewusstsein ist. Soll jetzt heißen, im Kampf wird das Leben wichtig und es unterliegt derjenige, dem das Leben wichtiger ist als die Anerkennung und oder dem das Leben wichtiger ist als die Anerkennung, der Respekt. Und ich hatte Ihnen in diesem Zusammenhang in der vergangenen, in der vorletzten Woche ein bisschen was über die Duellkultur noch bis weit ins 19. Jahrhundert in Europa mitgeteilt. So, und jetzt 150, letzter Absatz. Vorher wird gesagt, am Ende, die eine, das Selbstständige, welchem das für sich sein, die andere das Unselbstständigkeit, dem das Leben oder das Sein für ein anderes Wesen ist. Jenes ist der Herr, dies der Knecht. Also der Herr ist das selbstständige Bewusstsein, dem das Leben weniger wert ist als der Herrschaftsanspruch. Und diese andere Gestalt, der das Leben nun wichtiger ist als der Herrschaftsanspruch, nicht umgekehrt, ist der Knecht. Also das volle Selbstbewusstsein, das haben Sie dann auf der Seite 150. Der Herr ist das für sich seiende Bewusstsein, aber nicht mehr nur der Begriff desselben, sondern für sich seiendes Bewusstsein, welches durch ein anderes Bewusstsein mit sich vermittelt ist, nämlich durch ein solches, zu dessen Wesen es gehört, dass es mit selbstständigem Sein oder der Dingheit überhaupt synthetisiert ist. Das ist jetzt schwierig, ich gehe auch nicht ganz genau darauf ein. Beachten Sie diesen Begriff der Dingheit und beachten Sie diesen Begriff des Vermitteltseins. Der Herr findet nun sein Selbstbewusstsein dadurch, dass er ein anderes Wesen, wie soll man sagen, beherrscht, dass er dadurch auch nicht als gleichwertig und ebenbürtig anerkennen muss und das dann deswegen auch weniger ist als ein anerkennenswertes Subjekt, sondern mit der Dingheit vermittelt ist. Im Griechischen gab es unter anderem einen Begriff für Sklaven, das heißt Andrapodon, also Menschengefüß. Und noch ein Philosoph wie Aristoteles war der Meinung, dass Sklaven irgendwas wie belebte Maschinen sind. Ja? Also, der Herr wir machen mal weiter. Seite 150 bezieht sich auf diese beiden Momente, auf ein Ding als solches, den Gegenstand der Begierde, und auf das Bewusstsein, dem die Dingheit das Wesentliche ist, und indem er A als Begriff des Selbstbewusstseins unmittelbare Beziehung des Für-sich-Seins ist, aber B nunmehr zugleich als Vermittlung oder als ein Für-sich-Sein, welches nur durch ein anderes für sich ist, so bezieht er sich A unmittelbar auf beide und B mittelbar auf jedes durch das andere. Der Herr, und das ist der entscheidende Satz, der Herr bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch das selbstständige Sein, denn eben hieran ist der Knecht gehalten. Es ist seine Kette, von dem er im Kampfe nicht abstrahieren konnte und darum er sich als unselbstständig seine Selbstständigkeit in der Dingheit zu haben erwies. Damit meint Hegel wahrscheinlich das Hängen an den materiellen Gütern des Lebens. So würde ich das interpretieren. Im Übrigen, der wichtigste Kommentar zu diesem Kapitel Herrschaft und Knechtschaft ist von einem sehr interessanten russischen Philosophen, der nach der russischen Revolution nach Frankreich emigriert ist, geschrieben worden. Das kann man als Surkamp-Bändchen dann nochmal nachlesen. Hier ist jetzt mal wieder keine Kreide da. Der heißt Kojève, K-O-J-E-V-E, Vorname Alexandra, also Alexander Kojève. Wenn Sie sich das mal raussuchen wollen als Büchlein, bringen in den nächsten Wochen auch den genauen Titel. Also der hat einen sehr intensiven und sehr klaren Kommentar dazu. Wie gesagt, jemand, der also als Intellektueller der sowjetischen, der bolschewistischen Revolution entgangen ist und dann versucht hat, seine Lehren daraus zu ziehen. Nun, also jetzt haben wir irgendwie gehört, der Knecht hat was mit der Dingheit zu tun, also mit dem materiellen Leben. Wenn Sie jetzt weiterfahren, lesen Sie dann, der Herr aber ist die Macht über dies Sein, denn er erwies im Kampf, dass es ihm nur als ein Negatives gilt, indem er die Macht darüber, dies Sein aber die Macht über den anderen ist, so hat er in diesem Schlusse diesen anderen unter sich. Die Philologie sagt uns wiederum, dass das ein vielfältiges Spiel mit philosophischen Begriffen ist. Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist sterblich. Also da haben sie auch so einen Schluss, so eine Kette, dass der Obersatz den Untersatz in gewisser Weise beherrscht, den Syllogismus, aber das nur nebenbei. Und jetzt kommen die weiteren entscheidenden Sätze. Ebenso bezieht sich der Herr mittelbar durch den Knecht auf das Ding. Also wenn die Herrscherfiguren eine Beziehung zur materiellen Welt haben, dann nicht, weil sie selbst arbeiten und säen und bauen oder sonst was, sondern ich vereinfache das jetzt, weil sie dazu Knechte haben. Das heißt, sie sind nicht selbst an der, nennen wir es mal so, Reproduktion des Lebens beteiligt, sondern ihre eigene Reproduktion, die Reproduktion ihres eigenen Lebens, vollziehen sie durch andere, die für sie, jetzt gebrauche ich diesen Begriff mal, arbeiten. Bezieht sich der Herr mittelbar durch den Knecht auf das Ding? Der Knecht bezieht sich als Selbstbewusstsein überhaupt auf das Ding auch negativ und hebt es auf. Darüber haben wir geredet. Er verändert es. Und die Veränderung, wenn wir mal der materiellen Welt, dafür kommt jetzt ein Begriff, zunächst aufheben, dann negativ, und er kann darum durch seine Gieren nicht bis zur Vernichtung mit ihm fertig werden, oder er bearbeitet es nur. Das ist der entscheidende Satz. Hier taucht jetzt, und wir sind im Frühalter der Industrialisierung, jetzt kommt der Begriff der Arbeit rein in die Philosophie. Das werden Sie kann man dann nochmal philologisch nachvollziehen, so noch nicht allzu oft finden. Diese Zentralität des Begriffs der Arbeit. Wir waren bei den mittelhochdeutschen Epen und ich hatte aus Erinnerung an meinen Deutschunterricht in zwei Zeilen aus dem Nibelungenlied zitiert. Uns ist alter Mähren wunders viel gesagt von Helden, Lobbebären und harter Arbeit. Also im hohen Mittelalter oder im frühen Mittelalter war Arbeit einfach Anstrengung. Also das heißt, wenn gekämpft wurde, dann war das auch Arbeit. In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, bei so einem Philosophen, der auch aus der kritischen Theorie kommt, wie Oskar Negt, ist dann gerne den Ausdruck, kennen Sie auch noch, von Beziehungsarbeit die Rede. Also wenn man Beziehungsgespräche führt oder Beratungsgespräche, also da haben Sie diesen ursprünglichen Sinn von Arbeit als Anstrengung noch drin. Aber jetzt, bei Hegel, ist die Arbeit die Auseinandersetzung, die Veränderung, die Umformung der dinglich-materiellen Welt. Und das ist so ein Begriff, wie er wahrscheinlich typisch für das Industriezeitalter ist, weil da nun plötzlich Bergwerke, Dampfmaschinen, mechanische Webstühle, die Bearbeitung der dinglichen Umwelt ins Zentrum rückt. Ich hatte darauf hingewiesen, dass das wirklich auch eine zeitbedingte, allerdings keineswegs zu vernachlässigende Konstellation ist. Äh, 30, 40 Jahre früher bei Schiller, das hatten wir im letzten Semester in den Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts, finden Sie den Satz, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und nur wo er spielt, ist er ganz Mensch. Also da gilt es jetzt der Kunst, da ist von der zentralen Rolle der die umweltverändernden materiellen Arbeit noch überhaupt keine Rede. Es gibt andere Anthropologien, die da nicht den Spiel, sondern den Kampf in den Mittelpunkt stellen. Hier rückt jetzt aber bei Hegel zunächst mal der Begriff der Arbeit in den Mittelpunkt. Ich habe gesagt, Schiller 30 Jahre früher, 1790, Briefe zur Ästhetik, nee, sogar noch 15, 20 Jahre. Und 30 Jahre später haben Sie dann diesen revolutionären Denker, der für das ganze 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich werden sollte, Karl Marx, die sogenannten Pariser Manuskripte aus dem Jahr 1844, in dem Marx an der kapitalistischen Wirtschaft vor allem kritisiert, dass das, was eigentlich das Wesen des Menschen ausmacht, nämlich die Arbeit, vom Zweck zum Mittel wird. Marx hält es für verkehrt, dass der Mensch arbeitet, um zu leben, anstatt zu leben, um zu arbeiten. Dann können Sie mal selbst überlegen, also wie wichtig ist das mit der Arbeit? Also wenn Sie sich jetzt heute unsere gesellschaftlichen Debatten ansehen, bis hin in die Sozialpolitik fördern und fordern, Arbeitslosigkeit gilt immer noch als eine Schande, als ein Makel. Warum eigentlich? These, Selbstbewusstsein kann auch in unserer Gesellschaft nur jemand gewinnen, der auch arbeitet und der nicht nur einfach ein Einkommen hat. Wir kommen darauf zurück. Also Hegel jedenfalls zu Beginn der Industrialisierung bringt jetzt hier diesen Begriff der Bearbeitung. Heißt nicht, dass die materielle dingliche Umwelt völlig vernichtet wird, sondern sie wird verändert, sie wird bearbeitet. Dem Herrn dagegen wird durch diese Vermittlung die unmittelbare Beziehung als die reine Negation desselben oder der Genuss, was der Begierde nicht gelang, gelingt ihm, damit fertig zu werden und im Genuss sich zu befriedigen. Und zwar im Genuss, so würde ich jetzt sagen, der Früchte der Arbeit dieser Gestalt, die hier Knecht genannt wird. Der Begierde gelangt ist nicht wegen der Selbstständigkeit des Dings, der Herr aber, der den Knecht, das ist jetzt der entscheidende Satz, der den Knecht zwischen es und sich eingeschoben, schließt sich dadurch nur mit der Unselbstständigkeit des Dinges zusammen und genießt es rein. Die Seite der Selbstständigkeit überlässt er dem Knecht, der es bearbeitet. Also plötzlich haben wir eine neue Konstellation. Der Herr eignet sich die Früchte der Arbeit des Knechtes an, genießen. Das ist etwas Passives, indem ich nur passiv genieße, will Hegel hier an dieser Stelle mitteilen. Habe ich eigentlich keine Selbstständigkeit, sondern, naja, ich lasse mich halt abfüllen oder es ist ein passiver Zustand, das Genießen. Selbstständigkeit wird nun durch das Bearbeiten möglich. Und jetzt haben wir so eine erstaunliche neue Konstellation, eine dialektische Konstellation. Dadurch, dass der Knecht zur Arbeit gezwungen wird, gewinnt er neue Selbstständigkeit in der Auseinandersetzung an und mit seinen Arbeitsgegenständen. Das ist nun im Vorblick deswegen interessant, weil aus dieser Konstellation später die ganze Revolutionstheorie rauskommen wird, derart, dass die, die zum Dienst und zur Arbeit gezwungen werden, dort so viel Selbstbewusstsein und Kraft schöpfen, dass sie noch ihre Zukunft haben im Unterschied zu den Herren. Also wenn Sie sich mal damit beschäftigt haben, woher die marxische Revolutionstheorie kommt und seine Überlegungen, dass nun ausgerechnet das Industrieproletariat die Klasse der Zukunft ist, dann finden Sie jedenfalls nach Maßgabe der marxistischen Leser dieser Theorie hier den Kern. Also der Herr aber, der den Knecht zwischen es und sich eingeschoben, schließt sich nur dadurch mit der Unselbstständigkeit des Dings zusammen und genießt es rein. Die Seite der Selbstständigkeit aber überlässt er dem Knecht, der es bearbeitet. In diesen beiden Momenten wird für den Herrn sein Anerkanntsein durch ein anderes Bewusstsein. Denn dieses setzt sich in ihnen als Unwesentliches, einmal in der Bearbeitung des Dinges, das andere Mal in der Abhängigkeit von einem bestimmten Dasein. In beidem kann es nicht über das Sein Meister werden und zur absoluten Negation gelangen. Also jetzt wird nochmal mit diesen Figuren gespielt, ich gehe darauf nicht näher ein. Es ist also hierin dieses Moment des Anerkennens vorhanden, dass das andere Bewusstsein sich als für sich sein aufhebt und hiermit selbst das tut, was das erste gegen es tut. Also im Genießen wird das für sich sein, die Selbstständigkeit, so lese ich das, aufgegeben. Es wird jetzt sehr kompliziert. Ich lese es einfach mal weiter, ohne jeden Satz zu erläutern. Ebenso das andere Moment, dass dies Tun des Zweiten das eigene Tun des Ersten ist. Denn was der Knecht tut, ist eigentlich Tun des Herrn, selbstständig sich zu verhalten. Diesem ist nur das für sich sein das Wesen, er ist die rein negative Macht, der das Ding nichts ist und also das rein wesentliche Tun in diesem Verhältnis, der Knecht aber ein nicht reines, sondern unwesentliches Tun aus der Sicht des Herrn. Aber zum eigentlichen Anerkennen fehlt das Moment, das, was der Herr gegen den anderen tut, er auch gegen sich selbst. Und was der Knecht gegen sich, er auch gegen den anderen tue. Es ist dadurch ein einseitiges und ungleiches Anerkennen entstanden. Das sind jetzt sehr komplizierte Überlegungen, die ich hier nicht weiter verfolge, sondern ich mache einen Sprung zum dritten Absatz auf der Seite 152. Und jetzt kommt die erste Pointe. Ja.
Ich habe den Eindruck, dass er letzten Endes den Kampf zwischen Herrn, zwischen zwei Gleichwertigen dann auch wieder in Frage stellt.
Ja, den Kampf zwischen zwei Gleichwertigen hat es ja spätestens in dem Augenblick nicht mehr gegeben, als dem anderen sein Leben wichtiger gewesen ist als sein Anerkanntwerden. Der ist also bereit, mit heutigen Begriffen gesprochen, sich missachten zu lassen, sich verknechten zu lassen.
Ja, aber letzten Endes bedeutet doch, das, was jetzt im Nachgang gekommen ist, dass eigentlich blödsinnig ist, im Vorfeld um Anerkennung zu kämpfen,
ja.
Weil sich das ja alles dann selbst wieder aufgeben.
Ja, aber das wissen die Akteure vorher nicht. Also wie gesagt, die Pointe ist immer, Hegel versucht nachzuvollziehen, was sich bereits historisch ereignet hat. Und diese Phasen des gesellschaftlichen Zusammenlebens hat es ja gegeben, dass Leute um Anerkennung als Ebenbürtige kämpfen, dabei unterliegen und dann aber ein Problem haben. Ja? Genau. Ja, er verzichtet auf Anerkennung, weil ihm das materielle Leben wichtiger ist.
Und was war das entscheidende Zündel, was die Ausgangssituation wirklich bleibt, was denjenigen dann aufgibt, dazu gebracht hat, aufzugeben?
Die Angst des Todes. Ja, also ich meine jetzt flapsig gesprochen, einer verliert eher die Nerven. Also da kommt jetzt ein quasi empirisches Moment rein. Aber er sagt, das ist halt eine allgemeine menschliche Eigenschaft, die Angst des Todes. Sie ist bei den einen stärker und bei den anderen schwächer ausgeprägt. Und diejenigen, bei denen die Angst des Todes stärker ausgeprägt ist, die müssen dann erleiden, dass sie in die Knechtschaft gehen, wenn sie nicht bis zum allerletzten kämpfen. Und da denke ich mir dann auch wieder, dass Hegel vielleicht an antike Konstellationen gedacht hat, wo es ja einfach so war, dass freie Männer, wenn sie im Kampf nicht bis zum letzten sich gewehrt haben oder sich vor der Versklavung gar noch umgebracht haben, dann einfach in die Sklaverei gegangen sind. Also eine Schwierigkeit mit dieser Sorte Philosophie ist, dass in diese systematischen Gedankengänge, die ja schwierig genug sind nachzuvollziehen, immer auch so quasi empirische Beobachtungen mit einfließen. Ja? Ja, das ist ganz richtig, aber ich glaube, eine interessante Frage, die man an solche Überlegungen anschließen kann, ist also etwa diese Sklaven. Warum haben die sich das eigentlich bieten lassen? Also es gibt aus der Antike einen Fall, es gibt auch noch vielleicht zwei, drei mehr, der dokumentiert ist, eines Sklavenaufstandes, also zur Zeit Caesar, der bekannte Spartakus. Warum haben eigentlich die Schwarzen in den Südstaaten, kennen Sie ja vielleicht den Film oder den Roman Vom Winde verweht oder Onkel Toms Hütte. Warum haben die, konnten die sich nie oder wollten die sich nie zusammentun und haben einen Aufstand also gegen ihre Herren gewagt? Auf Haiti haben sie es übrigens vollzogen. Das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Oder wenn Sie sich die Geschichte des europäischen Kolonialismus ansehen, also vor allem, und das war das übelste Regime, also das Regime von Belgien über den Kongo. Ja, furchtbar, furchtbar. Es hat kaum Aufstände gegeben. Irgendwann endet es dann, dann kommen die Aufstände. Aber ich glaube, das Thema, das hier zur Verhandlung steht, ist, Tatsache ist, dass Menschen unter bestimmten Umständen sich durch Gewalt zwingen lassen, ihre Freiheit und ihre Würde zurückzustellen, was ja nur so verständlich ist. Es gibt ja gar nichts zu beurteilen, ja, zu verurteilen. Und da müsste man jetzt nachsehen, und da haben Sie eine wichtige Frage angeschnitten, die von Karl Marx im Kapital im 24. Kapitel verhandelt wird, wie es denn eigentlich im Ausgang des Mittelalters oder in der frühen Neuzeit gelungen ist, einstmals mehr oder weniger freie Bauern so einzuschränken und zu Leibeigenen zu machen, dass sie dann zum Industrieproletariat werden konnten. Das ist, glaube ich, die Frage, die den Hegel hier auch interessiert. Aber die ganze Pointe, und deswegen ist es ja zukunftsgerichtet, ist, er sagt, die Zukunft liegt allerdings nicht auf der Seite der Herren, sondern auf der Seite der Knechte. Dritter Absatz, Seite 152, die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins ist demnach das knechtische Bewusstsein. Das, was Selbstständigkeit heißt, bildet sich vor allem in der Arbeit, in der erzwungenen Arbeit ab. Da lernen jetzt Leute, mit der dinglichen Umwelt umzugehen, und sie werden jetzt, wenn sie so wollen, zu Herren über die dingliche Umwelt. Dieses erscheint zwar zunächst außer Sicht und nicht als die Wahrheit des Selbstbewusstseins, aber wie die Herrschaft zeigte, dass ihr Wesen das Verkehrte dessen ist, was sie sein will, so wird auch wohl die Knechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegenteile werden dessen, was sie unmittelbar ist. Sie wird als in sich zurückgedrängtes Bewusstsein in sich gehen und zur wahren Selbstständigkeit sich umkehren. Also das ist wieder so eine Überlegung, aus der dann die Marxische Revolutionstheorie mit ihrer geschichtsphilosophischen Überzeugung, dass das Proletariat letzten Endes die wahre Selbstständigkeit in sich birgt, angelegt ist. Ja. Genau. Genau das ist gemeint. Ja?
Aber ich sehe das so, dass diejenigen, die zur Arbeit gezwungen werden, die eben das Industrieproletariat eben doch auch nicht an Selbstständigkeit darüber gewinnen, in dem Arbeitsprozess, den sie gar nicht überblicken können, eben auch keine Bildung haben können und nie das werden können, was sie wollen, dass das eben doch nicht.
Ja.
Bei diesen Menschen, die das jetzt Tag ein, Tag aus machen müssen, ja. Und eben auch darunter leiden, eben ausgebeutet zu werden und eben nicht das zu werden, zu können, was sie wollen.
Ja, das ist völlig richtig. Also empirisch haben Sie völlig recht. Das ist ja nur Philosophie. Und ein Problem der marxistischen, nennen wir es mal Weltanschauung, und der ihnen folgenden kommunistischen Parteien ist, dass sie aus diesem philosophischen Ansatz quasi empirisch revolutionstheoretische Konsequenzen gezogen haben, die, wie Sie eben ganz richtig gesagt haben, schlicht und ergreifend nicht eingetreten sind. Das ist das Problem. Bitte? Ja. Ja, offenbar nicht. Das ist genau das Problem übrigens. Das auch nochmal, kann man auch nochmal anmelden. Also, es gibt einen wichtigen Philosoph der 1920er Jahre, der hat dann später in Ungarn gelehrt, Georg Lukács, Lukacs. Von dem gibt es eine wichtige Schrift aus den 1920er Jahren, als Geschichte und Klassenbewusstsein, wo er genau versucht, diese philosophische Tradition auf die revolutionären Bewegungen seiner Zeit nach dem Ersten Weltkrieg anzuwenden. Und auch nochmal in Klammern, jetzt kann man lange über Marx diskutieren, und ich würde auch sagen, also die Analyse des Kapitalverhältnisses ist vielleicht stimmig, aber wo er sich, das war ja ihr Argument, definitiv geirrt hat, das war natürlich die Revolutionstheorie. Also das Proletariat hat als empirische Größe die philosophischen Hoffnungen, die man in es gesetzt hat, nicht gehalten. Und daran laboriert diese Tradition bis heute, immer wieder auf der Suche nach einem neuen revolutionären Subjekt. Ja. Ja?
Hegel hätte sogar Miterbe an eben Verbrechen oder sowas gehabt, wodurch weiß ich nicht. Aber Hegel ist ja schon 31 gestorben, also viel. Und hätte dann, ja, der hat später geschrieben, aber er hätte in dem Bauwechselkonflikt jetzt jedenfalls er hätte noch.
Da müssen Sie mir mal. Da würde ich Sie bitten, dass Sie mir mal in der nächsten Woche vielleicht eine Fotokopie mitbringen. Also ich höre das zum ersten Mal, also ich habe das immer anders gelernt. Ja, Sie bringen mir es mal mit und dann gucken wir mal, ob es stimmt. Also wenn wir wetten würden, würde ich jetzt dagegen setzen. Also ich kenne es nicht, aber das mag mal ein Fehler sein. Wir machen hier nochmal auf die Seite 152, da können Sie diesen Gedanken, dass die Zukunft bei den Knechten liegt, jetzt nochmal verdichtet nachlesen. Wir sahen nur, was die Knechtschaft im Verhältnisse der Herrschaft ist, aber sie ist Selbstbewusstsein, die Knechtschaft. Und was sie hiernach an und für sich selbst ist, ist nun zu betrachten. Zunächst ist für die Knechtschaft der Herr das Wesen, also das selbstständige, für sich seiende Bewusstsein ist ihr die Wahrheit, die jedoch für sie noch nicht an ihr ist. Das kann man psychologisch so lesen. Das ist das, was bewundert und angestrebt wird, genauso autonom zu sein. Allein sie hat diese Wahrheit der reinen Negativität und des Für-sich-Seins in der Tat an ihr selbst, denn sie hat dieses Wesen an ihr erfahren. Der Knecht erfährt das, was Selbstständigkeit und Autonomie ist, würde ich jetzt mit meinen eigenen Worten sagen, eher als Leiden. Die Selbstständigkeit des anderen verursacht die Unselbstständigkeit des anderen. Dieses Bewusstsein hat nämlich nicht um dieses oder jenes, noch für diesen oder jenen Augenblick Angst gehabt. Und jetzt kommt die Antwort auf Ihre Frage, warum kämpft die eine Seite nicht weiter? Denn es hat die Furcht des Todes des absoluten Herrn empfunden. Der Tod ist der absolute Herr. Er besiegt alle. Da bleibt dann nichts mehr übrig. Wer diese Furcht verspürt, zieht daraus seine Konsequenzen. Und jetzt kommt eine sehr schöne Schilderung, was Angst heißt. Es ist darin innerlich aufgelöst worden, Seite 153, hat dadurch in sich selbst erzittert und alles Fixe hat in ihm gebebt. Diese reine allgemeine Bewegung, das absolute Flüssigwerden alles Bestehens, ist aber das einfache Wesen des Selbstbewusstseins, die absolute Negativität, das reine Für-sich-Sein, das hiermit an diesem Bewusstsein ist. Ich will nur noch sein, gar nichts Bestimmtes mehr. Ich will nur noch weiterleben. Diese Reflexion wird angestoßen durch die Furcht des Todes. Dieses Moment des reinen Für-sich-Seins ist auch für es, denn im Herrn ist es ihm sein Gegenstand. Es ist ferner nicht nur diese allgemeine Auflösung überhaupt, sondern im Dienen vollbringt es sie wirklich. Jetzt kommt der Begriff des Dienstes. Jetzt sind wir wieder eins zurück. Jetzt sind wir nicht mehr bei der Arbeit und im Industriezeitalter, sondern wenn Sie so wollen, noch im Feudalismus. Durch die Angst wird die Borniertheit des Herrn aufgelöst im Dienen wird sie wirklich, es hebt darin in allen einzelnen Momenten seine Anhänglichkeit an natürliches Dasein auf und arbeitet dasselbe hinweg. Jetzt kommt wieder der Begriff der Arbeit. Und jetzt kommen die entscheidenden Sätze, ich lese auch das nochmal vor. das Gefühl der absoluten Macht, aber überhaupt und im Einzelnen des Dienstes ist nur die Auflösung an sich. Und ob zwar die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, das ist jetzt ein biblisches Zitat, so ist das Bewusstsein darin für es selbst nicht das für sich sein. Es sieht sich jetzt also aufgelöst und ich würde fast sagen, wieder befestigt im Dienen. Durch die Arbeit kommt es aber zu es, zu sich selbst. In dem Moment, welches der Begier dem Bewusstsein des Herrn entspricht, schien dem dienenden Bewusstsein zwar die Seite der unwesentlichen Beziehung auf das Ding zugefallen zu sein, es besitzt es nicht, es genießt es nicht, es stellt das nur her oder bearbeitet es. Indem das Ding darin seine Selbstständigkeit behält, die Begierde, hat sich das reine Negieren des Gegenstandes und dadurch das unvermischte Selbstgefühl vorbehalten. Kommentiere ich nicht. Diese Befriedigung ist aber deswegen selbst nur ein Verschwinden. Denn es fehlt ihr die gegenständliche Seite oder das Bestehen. Man könnte auch sagen, der Widerstand. Wer genießt, verspürt keinen Widerstand mehr an den Dingen. Die Arbeit hingegen, das ist jetzt sehr schön formuliert, ist gehemmte Begierde. Ein Gegenstand, den ich bearbeiten muss, ein Brot, das ich backe und nicht ein Brötchen, das ich einfach schnell verzehre, ist gehemmte Begierde. Gestoppt, aufgehoben, aufgehaltenes Verschwinden oder sie bildet Bildungstheorie. Die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwindet oder sie bildet. Hier haben Sie jetzt einen weiteren Bildungsbegriff, der nicht auf das Einholen der Erfahrung, die die Menschheit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat, zielt, sondern Bildung vollzieht sich dadurch, dass nicht nur genossen wird, sondern dass in der Arbeit man sich an Widerständen zu bewähren hat. Die negative Beziehung auf den Gegenstand wird zur Form desselben, das ist dann also die Form der Arbeit, und zu einem Bleibenden, weil eben dem Arbeitenden der Gegenstand Selbstständigkeit hat. Diese negative Mitte oder das formierende Tun ist zugleich die Einzelheit oder das reine für sich sein des Bewusstseins, welches nun in der Arbeit außer es in das Element des Bleibens tritt. Würde man sagen, da wird jetzt was auf Dauer institutionalisiert. Das arbeitende Bewusstsein kommt also hierdurch zur Anschauung des selbstständigen Seins als seiner selbst. Das ist historisch gesehen, damit will ich jetzt für heute schließen und das in der nächsten Woche nochmal aufnehmen, ein entscheidender Bildungsprozess. Die Frage ist also, wie hängen Arbeit und Bildung zusammen in der Perspektive einer pädagogischen Anthropologie, ist es das Erfahren von Widerständen in der Auseinandersetzung hier nun mit Gegenständen, Erfahrung von Widerständen in der Auseinandersetzung mit Gegenständen auf Geheiß eines anderen, das ist wichtig. Das ist also keine Spielerei, der man sich so müßig widmet, sondern das knechtische Bewusstsein wird gehalten, sich mit der widerständigen Welt auseinanderzusetzen, in diesem Prozess der widerständigen Bearbeitung von Gegenständen außerhalb seiner selbst, gewinnt es ein Gefühl dessen, da würde ich fast sagen, was es tun kann, tun muss, weil es ja nicht genießen kann. Und das ist dann, werden wir in der nächsten Woche nochmal drauf kommen, die Hegelsche Pointe, gewinnt es mehr, weil es auf Dauer gestellt ist, an Selbstständigkeit, als diese Konstellationenfiguren des Herrn, der eben nur einmal einen anderen besiegen musste und dann also die Früchte von dessen Arbeit genießen kann. Wenn Sie vielleicht zur nächsten Woche nochmal dann diesen letzten Absatz auf der Seite 154, 155 nochmal nachlesen wollen, wenn Sie sehen, dass da der Begriff des Bildens, der Bildung, insofern sind wir ganz einschlägig auch in dieser Vorlesung, dass der dann auch mehrfach vorkommt. Und ansonsten empfehle ich also nochmal, wenn Sie die Muße haben, sich dieses Buch von Alexandre Kojève anzusehen. Es ist ein schmales Bändchen, da wird dieses Kapitel ausgezeichnet erläutert, besser als ich das jetzt machen konnte. Jedenfalls danke für Ihre Aufmerksamkeit für heute.